Einfach und gezielt entscheiden. Das klingt richtig, richtig gut. Heute stelle ich euch eine Methodik vor, wie ihr richtig Entscheidungen treffen könnt. Ob im Brandfall, im Sport oder im privaten und beruflichen Alltag. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, Christian Emrich. Ich freue mich, dass Christian heute da ist, weil sonst, wenn er nicht mein Podcast-Partner ist, ist er Rettungsingenieur und war seit 13 Jahren im Dienst der Berufsfeuerwehr München. Und heutzutage leitet er den Fachbereich Feuerwehr und Rettungsdienst beim Regierungspräsidium in Freiburg. So einige Katastrophen von Autounfällen über Corona-Pandemie hat er einiges gemeistert mit seinem Team zusammen. Und sein aktuelles Buch, die 8-Minuten-Entscheidungsmethode, hat er gemeinsam mit Dominik Klein, dem Handball-Weltmeister 2007, geschrieben. Lasst uns gemeinsam gerne eintauchen, was wir von der Feuerwehr und aus dem Sportkontext für unseren Führungsalltag lernen können. Für mich war es spannend zu erleben, wie einfach und schnell klare Entscheidungen getroffen werden können. Also höre hin und nimm am besten dein Team direkt mit hinzu.
Auf eine Kaffeepause mit Jennifer. Im Gespräch mit begeisternden Persönlichkeiten.
Einen wundervollen guten Morgen, Christian. Ich freue mich, dass du Zeit mit mir teilst.
Einen wunderschönen guten Morgen, Jennifer. Ich freue mich, dass wir uns austauschen können und bin sehr gespannt auf unseren Gesprächsverlauf.
Erst einmal ein großes Danke an Mariella. Und mit ihr habe ich ja den Termin koordiniert. Und da sage ich, das war ja schon eine Herausforderung, tatsächlich Zeit mit dir zu bekommen. Da merkt man, dass du schon eine wichtige Rolle und Position hast, dich tatsächlich hier halt fürs Mikrofon zu bekommen. Umso froher bin ich, dass wir jetzt Zeit teilen dürfen. Ich starte einmal mit ein paar ganz kurzen Fragen. München oder Freiburg?
Freiburg.
Handball oder Fußball?
Handball.
Berge oder Meer?
Berge.
Kaffee oder Tee?
Leider Kaffee, aber immer wieder phasenweise Tee.
Ich wollte sagen, die richtige Antwort für den doppelten Espresso am Tee wäre da sträflich gewesen. So, und meine letzte Frage an der Stelle, spontan oder strategisch?
Spontan, wenn spontan, und strategisch, wenn strategisch.
Okay, da werden wir ja noch weiter reingehen. Vielen lieben Dank erstmal für deine Entscheidungsfreude. Mehr als 20.000 Entscheidungen treffen wir Menschen pro Tag. Manche spontan aus dem Bauch heraus, andere halt strategisch. Du hast vor kurzer Zeit noch eine große Entscheidung getroffen. Du warst 13 Jahre lang bei der Berufsfeuerwehr in München und bist dann tatsächlich zum Regierungspräsidium nach Freiburg gewechselt und leitest dort den Fachbereich Feuerwehr und Rettungsdienst. Das war doch sicherlich eine spannende Entscheidung. Nimm uns doch mal mit auf die Reise bezüglich dieser Entscheidungsfindung.
Das war eine absolut spannende Entscheidung, das kann man so sagen, weil natürlich da alles dran hängt, von Beruf, aber auch Familie. Und daher hatten wir das, ohne dass das absehbar war, plötzlich die Option. Und als dann die Zusage aus dem Bewerbungsgespräch da war, das war genau an Weihnachten quasi, mussten wir zwischen Jahreswechsel entscheiden, wie gehen wir ins neue Jahr rein. Und was wollen wir wirklich? Und wo schlägt das Herz noch stärker? Und in München alles super, hat uns nichts gefehlt. Aber wenn natürlich die Heimat ruft, dann wird alles noch mal anders. Und das spüren wir jetzt auch hier, wo wir jetzt ein gutes Jahr da sind. Das ist wirklich einfach nochmal 20-30% mehr Lebensqualität. Nicht, weil das andere schlechter ist, sondern weil es einfach daheim ist, daheim.
Und das andere noch besser ist, nicht wahr?
Absolut, absolut.
Ja, du hast gesagt, ich meine, eine Entscheidung, die auch dann mit dem Herzen getroffen ist. Jetzt können wir natürlich nicht immer alle Entscheidungen mit dem Herzen treffen. Das wäre für mich natürlich immer das Schönste, wenn es einfach nur über das Herz gehen könnte. Aber es geht natürlich auch darum, halt eben passende Entscheidungen gerade im Unternehmenskontext zu treffen. Und da wollen wir heute mit deiner Expertise aus der Feuerwehr und auch aus dem Sport so einen Fokus setzen, wie Menschen sich nochmal fokussieren können, positive oder die passenden Entscheidungen zu treffen. Bevor wir da reingehen, du hast ja das Buch Die 8-Minuten-Entscheidungsmethode geschrieben, zusammen mit Dominik Klein. Wie kam es denn überhaupt zu diesem Buch? Du hast jetzt ja schließlich genug zu tun und dann noch halt eben ein so besonderes Werk.
Im Endeffekt hat sich das seit Jahren so ein bisschen entwickelt, weil immer wieder Leute gesagt haben, sei es Freunde, die in Firmen unterwegs sind oder auch außerhalb der Feuerwehrwelt, Mensch, halt es doch mal fest, was ihr da erlebt, beziehungsweise was du da erlebst, was ihr macht als Feuerwehr und wie denn das funktioniert. Habe ja mit der Hochschule Offenburg damals schon ein Projekt gemacht zum Thema Entscheiden wie entscheidet das Ehrenamt im Einsatz, wie entscheidet ein Profi im Einsatz, wieso funktioniert eigentlich beides, weil eigentlich ist ja ein Widerspruch gewissermaßen mit dem Professor Denne. Und das war schon sehr, sehr spannend. Und daher, da ich aus dem Sport komme und da mit dem Leistungs- und Spitzensport aufwachsen durfte, ist entscheidend in der Stresssituation, aber natürlich auch strategisch, wie stelle ich eine Mannschaft zusammen, ja, für mich das Normalste der Welt und aber eins der spannendsten Themen überhaupt. Und das, was du gesagt hast, ist für mich eins der Schlüsselwörter, nämlich Fokus, dass ich weiß, was ich wann mache. Und deswegen auch vorhin meine Antwort, manchmal muss ich sofort entscheiden. Ich muss aber wissen, wie ich mit Sofortentscheidung umgehe und mit möglichst dann standardisierten Prozessen arbeite. Das ist genau das, was die Feuerwehr macht. Oder ich muss strategisch entscheiden und dann mir aber auch den Raum schaffen, strategisch entscheiden zu können und das Thema zu beleuchten und die Auswirkungen gut abschätzen zu können. Und dann kann ich auch relativ schnell strategisch entscheiden und das gilt dann fürs Business, für privat, für die Feuerwehr ohnehin.
Ich persönlich finde es sehr spannend. Ich bin gar nicht so ein entscheidungsfreudiger Mensch. Oder ich sage ganz offen gesprochen, Entscheidungen fallen mir dann manchmal schon schwer. Ne? Wo ich denke, warum bist du da nicht halt eben spontaner? Warum denkst du da halt eben so viel? Und das wird sicherlich dem einen oder anderen, der uns jetzt zuhört, halt genauso gehen. Und deswegen ist es ja nochmal spannend, in deine Methodik halt eben auch reinzugehen. Und dein Buch trägt ja den Titel Die 8-Minuten-Entscheidungsmethode. Warum denn jetzt speziell 8 Minuten? Heißt es, ich kann die Dinge tatsächlich in 8 Minuten regeln?
Absolut. Und das hat der Verlag quasi als Überschrift dann in den Workshops, wie wir das Buch entwickelt haben, als die auf mich zugekommen waren. Also wir müssen es 8 Minuten nennen, weil das ist quasi die Endausbaustufe und die schnellste Entscheidungsmöglichkeit, wenn es um strategische Fragestellungen und Prognostizieren von Situationen geht. Das muss ich aber nicht im Alltag machen, ganz klar. Das ist eine provokante Überschrift und das ist dann, wenn in der Leitstelle Notrufe reinkommen mit unklarem Ausmaß, mit besonderen Lagen, ist jetzt das U-Bahn-System, wird es gleich komplett kollabieren, wenn das eintritt, was hier gerade gemeldet wird und der Meldende recht hat oder der Meldende das nicht überschätzt oder unterschätzt. Wir kriegen da in der Leitstelle über die 112 Notrufnummer völlig unterschiedlichste Situationen. Da kann sein völlige Hysterie und Emotion und am Schluss ist es was ganz Normales für unser Geschäft. Und manchmal ruft jemand an und sagt, ja, da brennt es aus dem Fenster. Man kommt ums Eck und sind halt 5 Fenster, wo da brennen. Der hat nichts Falsches gesagt, er hat halt Fenster gesagt, was gleichzeitig ein Fenster sein kann und mehrere Fenster. Und damit ist eine ganz andere Auswirkung. Und das abschätzen zu können, so was ist jetzt der schlechteste Fall, der aus diesen Notruf oder diesen Notrufen kommt, oder was ist der beste Fall und was ist aber auch der wahrscheinlichste aus dem Lebenserfahrungsschatz der Gruppe, die dann kurz zusammengezogen wird von alt und jung, erfahren, unerfahren. Und dann hat man klar in der Hand, uns ist fast egal, in Anführungszeichen, welcher Fall eintritt. Man ist vorbereitet, es ist klar, wer was macht in welchem Fall. Und dann entscheiden wir nur noch, entscheiden wir uns für den besten, für den wahrscheinlichsten oder den schlechtesten Fall. Und das macht es dann plötzlich wieder einfach. Und dass du dich unwohl fühlst beim Entscheiden, ist völlig normal. Das ist bei mir auch nicht anders. Das ist menschlich, denn Veränderungsschmerz ist auch normal. Und jede Entscheidung ist im Normalfall eine Veränderung. Mal auf einen persönlich, mal auf ein Geschäftsfeld oder einen Fokus von einem Segment. Daher glaube ich, es ist normal.
Das beruhigt mich natürlich jetzt erstmal enorm, dass du sagst, dass das normal ist, dass ich nicht mit mir hader und sag, ist das normal oder ist das unnormal, sondern dass halt eben so eine gewisse ja Unsicherheit da halt eben mit reinspielt. Aber du hast es gerade gesagt, Menschen mögen ja in der Regel nicht so sehr Veränderungen, selbst wenn wir es manchmal postulieren und sagen, ja super, klar und wir müssen uns verändern und ich bin offen für Veränderung und dann sieht es ja im Alltag trotzdem manchmal anders aus. Wie siehst du das denn heute? Findest du, dass genug Entscheidungen, passende Entscheidungen, schnell genug Entscheidungen getroffen werden?
Aus meiner Sicht viel zu wenig. Viel zu viel hadern, viel zu viel überlegen, viel zu viel Controlling inzwischen, weil man die Sicherheit schon hat und die noch unterfüttern möchte und für den Vorstand oder die Geschäftsführung dann nochmal mehr, weil man will da nicht schlecht dastehen. Und das ist einfach zu viel. Wir müssen machen, wir müssen es in die Hand nehmen, nicht blind gegen die Wand fahren, aber abklären, die Gruppe nutzen, auch nicht alleine, dieses One-Man-Show, das jetzt immer schlimmer wird durch ich und mein Handy oder mein Handy und ich. Nein, die Gruppe und der Mensch hat nach wie vor die überragende Stellung zum Thema Entscheiden bei aller technologischen Entwicklung und künstlicher Intelligenz, die kommt, die uns sehr, sehr viel abnimmt und abnehmen wird. Wir aber auch brauchen aufgrund der Informationsmassen, die heute entstehen und verfügbar sind. Aber der Lebenserfahrungsschatz von Menschen ist nach wie vor für meine Überzeugung unschlagbar. Ich muss ihn aber nutzen und nicht mit meinen besten Freunden, die, wo alle dasselbe Mindset haben, sondern in einer möglichst unterschiedlichen Gruppe. Das ist das Befruchtende und das ist das, wo dann die schrägsten Ideen plötzlich zur Realität werden. Und ich sage oft in Workshops, es gibt keine schlechten Ideen. Die schlechteste Idee ist die, die man jetzt nicht aufschreibt. Nachher, wenn wir prototypen oder strukturieren, wenn wir im Design Thinking denken, dann wird sich's rausstellen, ob das praktikabel ist. Aber beim Ideenfinden, Feuer frei und maximale Breite und Offenheit. Ganz, ganz wichtig.
Aber da höre ich heraus, du hast es vorhin auch schon gesagt, dass es diese bunte Mischung an Menschen ausmacht. Du hast gesagt, jung und alt, verschiedene Kontexte, verschiedene Erfahrungsschätze. Und im Endeffekt in eurem Buch, das Intro lautet ja, ab jetzt sind wir ein Team. Dann bin ich natürlich direkt an diesem Begriff Team, Ausrufezeichen, hängen geblieben. Und ich sag, wenn wir so in dein Feuerwehr, es ist ja kein Alltag, mit gewissen Routinen, vielleicht aber doch auch immer wieder Überraschungsmomenten. Da wird es ja auch gar nicht ohne Team funktionieren. Also wenn es da so eine One-Man-Show wäre, dann wäre der Fall ja ganz, ganz schnell verloren.
Und das ist das, was viele sagen. Bei der Feuerwehr ist offensichtlich, dass man alleine nicht gewinnen kann. Denn auch wenn die, die ins Gebäude gehen, die beste Schutzausrüstung haben, das beste Material und das beste Training, wenn der am Fahrzeug steht, kein Wasser aus der Pumpe bekommt, wenn der den Hydrant anschließt, den Hydrant nicht angeschlossen bekommt, geht's Wasser vielleicht aus. Wenn der den Schlauch verlegt oder diejenige im Treppenraum und für die Versorgung sicherstellt, dass die Kollegen dann rein können. Jetzt habe ich einer der einfachsten Abläufe. Wir haben schon 4 Positionen. Wenn einer versagt, versagen alle. Und es wird lebensgefährlich für die, die im Feuer sind. Und damit ist in der Feuerwehr klar, ich kann nur als Team gewinnen. Und es gibt keinen wichtigeren wie den anderen. Wir sind so stark wie das schwächste Glied in der Kette. Ein alter Spruch, aber der ist halt so wahr, dass es das sehr, sehr plakativ darstellt. Und dann muss ich auch mal einen Schwächeren von der Tagesform her mitziehen. Aber es ist klar, das ist unser Niveau. Oder ich muss sagen, heute Tagesform, im Sport ist das genauso, wird es der Dominik gleich einsteigen. Heute Tagesform, nimm dich zurück. Warum auch immer, Stresspegel oder von zu Hause oder Training, wie auch immer, oder der Trainer spürt es ja, das ist eigentlich dem sein Job. Man hat zu sagen, heute spiele ich mit einer anderen Aufstellung oder mit weniger Spielanteile für Einzelne. Und genau das ist im Feuerwehreinsatz, nur mit einem riesen Unterschied. Wir wissen nicht, wann das Spiel ist und auf welchem Niveau, sondern müssen jederzeit bereit sein.
Ja, ich finde, das ist so der entscheidende Punkt, den du ansprichst, jederzeit bereit sein. Und wenn ich dann manchmal den Switch so in die Wirtschaft mache, dann habe ich das Gefühl, wir sind nicht jederzeit bereit. Also wir stehen nicht gut trainiert in den Startlöchern, sind nicht gut trainiert, sondern agieren oder manchmal reagieren wir auch viel mehr als zu agieren.
Absolut. Und wir müssen agieren. Und deswegen dieser Zeitstrahl, wie wir es mit den verschiedensten Beispielen auch im Buch dargestellt haben, auch die Business-Beispiele, egal ob es Personalfragen sind, eine Logistikfrage, eine Produktionsfrage, den Zeitstrahl machen und nach vorne denken. Und manchmal ist eine Situation nach vorne denken Minuten, Stunden oder 3 Monate oder 3 Jahre. Wenn ich sehr, sehr strategisch denke, sind es mal 3 oder 5 Jahre. Wenn ich mittleren Fokus, zeitlichen Horizont nehme, dann sind es die nächsten Quartale. So, und dann kann ich wieder mir die Quartalsziele automatisch setzen, weil klar ist, wenn wir diese Ziele nicht erreichen, schwächstes Glied der Kette, dann brauchen wir vom anderen gar nicht träumen. Also lass uns Schritt für Schritt im Sport von Spiel zu Spiel denken. Wir kennen das aus den großen Turnieren. Alle, die vom Titel sprechen und von Anfang an den nach außen postulieren, aber nach innen nicht fokussiert sind, Spiel für Spiel, werden stolpern. Und daher ist das auch im Alltag so. Von Spiel zu Spiel, natürlich mit dem Weitblick und auch an Träume, Glauben und Visionen haben, ganz klar. Aber dann im Operativen, Step by Step, Treppenstufe für Treppenstufe gehen. Und dann komme ich auch oben an, wie ich auf einen Berg hochlaufe. Und dann schaffe ich es nach oben. Es ist noch niemand einen Berg nach oben geflogen.
Das stimmt, ja. Also ich finde die Vergleiche oder die Analogien natürlich total einleuchtend, ob jetzt halt eben, ob aus der Feuerwehr heraus oder auch aus dem Sport. Und wir lieben halt eben auch für den wirtschaftlichen Kontext die Sportmetapher total, weil wir da ganz, ganz viel von lernen können. Die, die uns jetzt lauschen und vielleicht sagen trotzdem, hey, klar, wenn ich das auf dem Spielfeld sehe oder wenn man mal so einen Feuerwehreinsatz halt eben selbst aus der Ferne mitbekommt, das sieht alles halt eben so perfekt aus. Das scheint ja auch alles wirklich zu funktionieren. Wie kriege ich es jetzt aber tatsächlich in meinen Unternehmensalltag adaptiert? Ne? Also ich bin bei euch auch so ein bisschen am Kapitel 10 hängen geblieben. Es war ja Einsatz im Unternehmen, halt eben was tun mit dem Team, wenn die Ressourcen fehlen. Und ich glaube, das ist ja ganz häufig heute ein Thema, dass du sagst, die Menschen fehlen, das Geld fehlt, die passenden Werk- oder Werkzeuge fehlen. Wie gehe ich dann in solchen Situationen mit eurer Methodik um?
Mit demselben Herausforderung, die wir in der Feuerwehrwelt hatten oder mitten im Wandel sind, was die Ausbildung angeht und das Training. Wenn, da können wir vom Sport aus meiner Sicht sehr gut lernen. Wie trainiert, egal welche Sportart, nehmen wir Massensport Fußball, weil den die meisten doch kennen und selbst irgendwie mal gemacht haben oder auf dem Schulhof beobachtet haben. Wie trainiert ein Fußball-Bundesligist, egal welcher? Sie werden zu 90% in jeder Trainingseinheit passen und stoppen. Die einfachsten Tätigkeiten. Passen, stoppen, passen, stoppen. Dann werden sie Kleingruppentraining machen. 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 2, Überzahl, Unterzahl. Immer in der kleinen Gruppe. 11 gegen 11 spielen sie am Samstag um 15.30 Uhr oder zu welchen Anstoßzeiten auch immer. Vielleicht mal wenige Minuten im Abschlusstraining, aber ganz wenig 11 gegen 11, was das eigentliche Spiel ist. Im Unternehmen machen wir oft immer 11 gegen 11, immer volles Spiel und konzentrieren uns nicht auf die eigentlichen vielleicht Schnittstellen oder Befindlichkeiten. Auch die Einzelgespräche, die der Trainer während dem Training mit Spielern davor und danach macht. Das ist Führungsarbeit und echtes Führen. Und nicht 11 gegen 11 immer den Motor laufen lassen, anstatt zu sagen, wo ist denn jetzt unsere Stellschraube? Klappt denn die Kommunikation zwischen Versand und Produktion? Lasst uns genau da hinschauen. Und wer trainiert im Unternehmen? Wer trainiert denn Projektmanagement? Jeder ist genervt von schlechten Projekten. Ich kenne aber kaum eine Firma, die Trainingssessions einstellt, außer mal noch ein Fortbildungsprogramm. Aber da trainiere ich ja nicht mit meinen Teampartnern, sondern mit irgendwer, der da kommt, bei einer Akademie extern oder auch bei großen Firmen intern. Ich muss trainieren. Und ich spiele, wie ich trainiere. Und das ist offensichtlich. Und daher ist das aus meiner Sicht einer der größten Mangel in der Wirtschaft, dass man immer schnell und in der Euro und reagieren. Pseudo-agieren, könnte man vielleicht sagen. Nein, nimm auch raus. Und dann sind wir wieder beim Thema Fokus. Wir sind jetzt im Trainingsfokus. Wir sind im sicheren Raum. Testet aus. Hier sind simulierte Projekte. Spielt es durch. Und das sind keine Tagesaktionen. Das kann eine Stunde oder zwei sein. Mehr braucht's gar nicht, aber regelmäßig. Dann schaffe ich Handlungssicherheit. Und wenn ich Handlungssicherheit habe durch hohe Wiederholungszahl, das ist normales Mentaltraining, dann bin ich auch stressresistent. Und dann kann ich ganz anders agieren, auch in einer kritischen Situation, wenn ein Projekt mal ruckelt oder mal nicht so läuft, wie vielleicht gedacht, oder jemand ausfällt. Wenn ich aber nicht handlungssicher bin durch hohe Trainingswiederholungszahl, plus natürlich Einsatzerfahrung, was das echte Business ist, dann kann ich natürlich nicht performen, aber niemand trainiert. Und das ist für mich ein großes Fragezeichen. Warum nimmt man sich nicht die eine Stunde von 8 am Tag, um zu trainieren? 1-2 Mal die Woche, mehr braucht es ja gar nicht.
Ja, das heißt an der Stelle auch so ein bisschen der Aspekt von Disziplin, ne? Weil du sagst im Endeffekt, warum nehmen wir uns nicht die eine Stunde? Ich kriege immer wieder zu hören, dafür haben wir keine Zeit, kriegen wir nicht hin, schaffen wir nicht, da fehlen doch Leute. Genau. Doch ich höre bei dir so raus, dass du sagst, es ist wesentlich oder entscheidend. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir auch keinen Veränderungsschritt gehen können oder uns auch nicht aus diesem Hamsterrad befreien können.
Genau, und ich muss aus dem Hamsterrad aussteigen, weil im Hamsterrad kann ich nicht laufen lernen. Im Hamsterrad kann ich nicht aufstehen lernen, wenn ich mal hingefallen bin. Im Hamsterrad kann ich nicht miteinander reden, um mal zu schauen, wer eigentlich welche Ideen, Stärken, Optimierungsvorschläge hat. Ich muss raus. Und muss den offenen Raum schaffen. Für mein Team, für meine Abteilung, für meinen Bereich. Und auch mit den Nachbarbereichen, mit denen ich oft zusammenarbeite oder sogar abhängig bin davon. Und was machen wir? Wir schieben uns meistens die Silos, machen sich zu. Jeder kümmert sich um sich. Jeder kümmert sich um seine Hierarchie, sichert seine Position. Hat fast keine Wertschöpfung, wenn man mal ein Unternehmen auseinandernimmt in den einzelnen Segmenten. Und dann kann es nicht funktionieren. Und das halte ich eben für elementar, dass man wirklich effektiv trainiert und Transfer in die Feuerwehr. Auch hier kommt der Wandel, dass man in Lernsituationen ausbildet und trainiert. Da gibt es zukünftig und inzwischen schon weit verbreitet keine PowerPoint mehr, die jemand vorliest. Das ist auch nicht mehr zeitgemäß für die jetzige Generation, die lernt, sondern das Wissen ist alles da verfügbar. Und KI stellt es uns jetzt innerhalb von Sekunden sogar da. Sehr, sehr gut lesbar.
Bedeutet, ich muss Erfahrung sammeln. Praktische Erfahrung in Lernsituationen, die klein und übersichtlich sind, wo ich Sicherheit gewinne, wo ich Fehler machen darf. Und dann tue ich mehrere Lernsituationen zusammenfügen in einen Fall. Und der Fall ist dann die Verpackung und Versand. Aber erst tue ich verpacken, dann tue ich versenden und dann übergebe ich es an den Spediteur. Und wenn ich alle drei Schritte beherrsche, dann ist es der Fall Versand oder das Gesamtportfolio Versand. Und dann läuft der Versand. Und wenn jemand beim Verpacken unsicher ist, dann brauche ich nicht beim Spediteur meckern, dass das Ding nicht ordentlich beim Kunden ankommt, weil vielleicht ist das Problem eben das Verpacken. Dann lass uns doch das Verpacken trainieren. Um jetzt mal ein ganz simples Beispiel zu zeigen, die Dinge runterzubrechen in kleine Arbeitsschritte, die zu trainieren. Und dann bin ich handlungssicher. Und dann bin ich stressresistent. Und genauso werden wir stressresistent nachts um zwei, wo es dunkel ist, wo wir noch andere Bedingungen haben, wie in einer gut beleuchteten Bürohalle oder Lagerhalle, die Versand und Logistik machen.
Ich finde das Beispiel total wertvoll, weil es ja nochmal deutlich macht, oft denken wir ja so kompliziert, ne? Und sehen vielleicht vor ganzem Gedankengewimmel schon gar keine Lösung mehr. Aber wenn wir es tatsächlich nochmal klar und deutlich runterbrechen oder so, wie du sagst, auseinandernehmen, dass wir dann halt eben gemeinsam auch Lösungsansätze aufdecken. Ja, total spannend, dass du sagst, wirklich dieses Üben, 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 also dieses wirklich Lernen durch Erfahrung im Übungskontext. Ich glaube, das schmerzt jetzt den einen oder anderen, der hinhört und sagt, boah, ich weiß trotzdem nicht so richtig, wie ich das hinbekommen soll. Und du hast vorhin angesprochen, du gibst ja auch Workshops und trainierst halt eben auch Einheiten im Unternehmen. Nimm uns doch nochmal aus deiner Expertise mit oder schenk uns ein paar so Wissensimpulse nochmal, wie du so einen Workshop angehen würdest. Wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte das wirklich mal ausprobieren bei mir, das nächste Meeting stelle ich unter dem Fokus Minuten Entscheidungsmethode. Was würdest du vorschlagen, empfehlen, wenn ich da in meinem, sag ich mal, Sozialraum sitze oder in meinem Besprechungszimmer sitze? Was kann ich tun?
Super einfach. Starten mit der Problemanalyse, eine Mindmap machen, das Team in den Mittelgrund stellen und einfach mit dem Team so, was sind eigentlich unsere Themen, die uns betreffen oder die um uns wirken und einfach sammeln und jeden aussprechen lassen und jedes Schlagwort an die Mindmap hinhauen. Und das kann ich in 3-4 Minuten machen, den Timetimer daneben, dass ich auch ein klares zeitliche abgegrenzte Bereich habe, weil da könnte ich jetzt natürlich Stunden und wir können jetzt tausende Befindlichkeiten austauschen, aber wenn jeder seine 2-3 Schlagworte nennt und die kann jeder nennen, was ihn betrifft, positiv wie auch negativ, wo er im Alltag arbeitet oder auch nicht, dann bin ich in 3-4 Minuten durch. Von mir aus auch 8 oder 10 Minuten, aber länger auf keinen Fall. Und dann schaut man gemeinsam drauf, auch wieder mit Timetimer, 3 Minuten lang. So, was sind jetzt die Knackpunkte? Was bricht uns denn das Genick? Was ist denn ultra anstrengend? Was ist denn herausragend, was unser USP ist innerhalb des Unternehmens oder für den Kunde? Und die mache ich einen roten Punkt dran oder klebe einen roten Punkt hin. Und dann setzt man Ziele und Nicht-Ziel. Was will man denn? Was will das Team? Was passt zur Philosophie des Unternehmens oder der Absicht der Unternehmensführung? Die sollte es natürlich auch geben, damit das Team sich dran orientieren kann. Dann setzt das Team seine Ziele 1, 2, 3 Stück maximal. Und das Schwierigste ist dann, das Nicht-Ziel zu setzen. Was machen wir nicht die nächsten 4 Wochen, die nächsten 8 Wochen, die nächsten 3 Monate, mit welchem zeitlichen Horizont auch immer? Und das Nicht-Ziel ist schwierig, aber ganz wichtig, weil das schafft die meisten Ressourcen. Dass man sich um gewisse Dinge auch nicht mehr kümmert. Und da gibt es kaum Führungskräfte, die das machen, die das Team entlassen und sagen, das machen wir nicht. Und nicht bockig, sondern einfach, das machen wir nicht und damit plötzlich alle entlastet. Ja.
Und der letzte Schritt ist, das war für mich auch so ein Schlüsselpunkt, wie ich bei diesen Nicht-Zielen dran hängen geblieben bin. Ne? Also es war für mich so ein Schlüsselpunkt, wie ich bei den Nicht-Zielen dran hängen geblieben bin, weil ich dachte, wer beschäftigt sich denn mit Nicht-Zielen? Wir sprechen immer halt von smarten Zielen und klar, alle sind immer auf Ziele hinaus. Aber diese Nicht-Ziele mal bewusst mit aufzunehmen, ich finde, das bringt ja nochmal eine ganz, ganz andere Denke rein. Und da sind wir auch wieder bei unserem gemeinsamen Schlagwort Fokus. Worauf wollen wir uns tatsächlich konzentrieren und was darf und muss tatsächlich auch weg? Fallen.
Absolut. Ein kurzes Feuerwehrbeispiel reingeschoben. In einer Stadt oder in einem städtischen Bereich stinkt und strömt Gas aus. Keiner weiß, wo es herkommt, aber das stinkt und es kommen immer mehr Notrufe. So, im normalen Prozessablauf des Unternehmens Feuerwehr muss jetzt jede Einsatzstelle mit mindestens einem Löschfahrzeug angefahren werden und kontrolliert werden. Wenn du aber 20 Notrufe hast oder 50, dann müsstest du jetzt 50 Fahrzeuge und Teams dahin schicken. Du würdest das komplette System lahmlegen, nur um zu kontrollieren, ob es stinkt. Dabei weißt du ja schon, dass es stinkt durch den Notruf. Also ist es nicht Ziel, keine Fahrzeuge dorthin zu schicken, aber den Punkt, wo den der Anrufer nennt und die Intensität des Geruchs zu dokumentieren, damit man eine Lagekarte entwickeln kann und sieht, wo sich die Wolke hin entwickelt. Und kann dann rückwärtig viel besser Maßnahmen entscheiden und entwickeln, die das Problem eingrenzen, die Ursache feststellen lassen und dann die Ursache und nicht die Symptome der Gestank, sondern die Ursache lösen lassen. Weil wenn ich mich jetzt nur um den Gestank kümmere, werde ich ewig hinterherlaufen und die Quelle nicht stoppen, wo vielleicht der Gestank entsteht, sei es aus dem Abwasser, aus einer Ventilleckage, was auch immer. Und das ist für mich dieser Fokus, Ziel und Nicht-Ziel. Und wenn ich dann sage, wir schicken da niemand hin, habe ich richtig viele Ressourcen frei. Ich entlaste extrem die Disponente der Leitstelle, die rechtlich eigentlich jemand schicken müssten. Aber da muss ich eben eine Entscheidung treffen. Das ist unser Nicht-Ziel. Und insgesamt sind wir viel schneller und können das Problem erkennen und dann lösen. Und das, finde ich, bringt es vielleicht einigermaßen plakativ raus, was auch ein Nicht-Ziel auslösen kann an Ressourcen. Natürlich als Feuerwehrbeispiel. Wir können jetzt aber noch 5 unternehmerische Beispiele nennen, wo wir sofort erkennen, ja, dann schafft es Ressourcen. Und das Beispiel im Buch haben wir auch drin, wenn Personal einfach ausgeht aufgrund demografischem Wandel und Krankheitssituationen. Ich habe das selber ähnlich durchgemacht. Und daher, ich glaube, die Situation kennt viele Führungskräfte und ist fast leider Alter. Aber dann einfach fokussieren und es geht das, was geht und nicht mehr.
Ich finde es so ermutigend an der Stelle, weil du auch sagtest, diese 3, 5, maximal 8 oder 10 Minuten, ne? Weil dann ist ja der Punkt, wir haben keine Zeit dafür, halt eben eine Ausrede, die wir beide nicht gelten lassen, sondern das heißt wirklich mit ein paar wenigen Minuten drangehen. Weil mich die Nichtziele so fasziniert haben, bin ich da reingegangen. Jetzt fehlt noch die letzte Stufe.
Absolut.
Ich wollte den Prozess schließen lassen.
Genau. Und wir haben ja aber auch alle Zeit, weil ich mir die Zeit nehme. Nicht, weil wir nur 4 Minuten uns zur Verfügung. Wir nehmen uns 4 Minuten. Und ich bin dann auch einfach mal 10 Sekunden leise. Wir nehmen uns 4 Minuten. Jetzt spürt mal, was die 10 Sekunden bedeuten. Plötzlich ist langweilig. 3 Sekunden Ruhe, so wie jetzt. Plötzlich haben wir Zeit. So, und deswegen das Timing ganz, ganz wichtig. Und jetzt sind wir beim Timing, nämlich dem Zeitstrahl. Und dort tun wir anhand der Ziele und Nichtziele den besten Fall, was ist jetzt in der Situation, was wäre der beste Fall, der eintreten könnte oder den wir erreichen könnten als Team? Was ist der wahrscheinlichste Fall, realistischste Fall und was ist der schlechteste Fall, der Worst Case, der jetzt eintreten könnte? Aus den ganzen Faktoren, die wir in der Problemanalyse gesammelt haben, und jetzt Ziele und Nichtziele gesetzt haben. Und dann ist klar, auch auf dem Zeitstrahl, so, der beste Fall, wenn wir in den nächsten 14 Tagen den Knackpunkt, auch wieder roter Punkt auf dem Zeitstrahl setzen, wenn wir das erreichen und nicht überschreiten zeitlich, dann können wir es schaffen, den besten Fall zu erreichen. Lasst uns das versuchen. Oder wir schaffen es, den wahrscheinlichsten Fall zu erreichen. Aber wir verhindern den Worst Case, weil der wäre für alle eine Katastrophe, fürs Unternehmen, fürs Team und für jeden persönlich. So, und dann ist klar, lasst uns den Worst Case verhindern. Wir erreichen den wahrscheinlichsten Fall. Vielleicht erreichen wir sogar den besten Fall. Aber lasst uns realistische Ziele setzen und das ist der realistischste, damit wahrscheinlichste Fall. Und dann sehe ich auch, wo es hingeht und kann dieses Lagecockpit in jedem Team ganz einfach auf einer Flipchart laufen lassen oder auch digital. Ich persönlich halte aber die manuelle Anwendung für plakativer, weil ich es in die Hand nehmen kann, den Pfeil versetze, den roten Punkt versetze oder die wahrscheinlichsten Fälle als Karten oder Post-its nehme und nach hinten schiebe, nach vorne schiebe und damit wirklich lebe und aktiv gestalten kann.
Ja, und da gebe ich nochmal die Empfehlung gerne für dein Buch rein, weil ich fand es natürlich total super, dieses Lagecockpit anhand von verschiedenen Fällen wirklich visualisiert zu sehen und auch ja so eine Blankofassung zu haben, um zu sagen, hey, wenn ich jetzt vielleicht am Anfang diese Unterstützung brauche, dass ich mit meinem Team wirklich anhand dessen super gut halt eben ein kurzes, knackiges Meeting machen kann und dann wirklich auch Ziele, Nicht-Ziele und eine Timeline kreiert habe. Also von daher ganz, ganz wertvoller Input, nicht nur auf diesem Wege von dir, sondern auch in eurem Buch. An einem Punkt bin ich noch mal hängen geblieben. Volle Pulle, ganz gemütlich. Das Thema halt eben unter Druck, die passende Entscheidung zu treffen. Jetzt hört sich ja volle Pulle, ganz gemütlich, irgendwie wie so ein Gegensatz an. Auf der anderen Seite hat es mich gekickt, wo ich dachte, jo, klar, volle Pulle, aber auch Entspannung oder runterfahren. Was heißt das konkret?
Ersetze Entspannung durch Fokus. Und dann sind wir genau da. Der okay. Spruch kommt von meinem,
keine
von meinem
Entspannung.
Team. In der Münchner Einsatzplanung, wo sich dieses Zitat irgendwann eingebrannt hat. Und es hängt bis heute nach. Aber es passt eben auch so gut, genau wie du sagst. Volle Pulle heißt voller Fokus und Vollgas für die Sache. Aber eben nicht für alles auf einmal und Gießkanne, sondern ganz klar jetzt Fokus Team oder Produkt oder Projekt, was auch immer. Und das ganz gemütlich kommt daher, dass ich eben den ganzen Fokus auf eine Sache setze und klare Zeitboxen setze. Mit dem Timetimer, wie gerade besprochen. Der muss auf dem Tisch stehen und nicht auf dem Handy gestoppt, wo es keiner sieht, sondern visualisiert die große Uhr, die ich aufziehe und die langsam runterläuft. Und eben, wie vorhin gezeigt, die 4 Minuten sind mega viel Zeit. Und dann kann ich in einer halben Stunde, nur einer halben Stunde schon viel machen. Und wenn ich eine ganze Stunde zur Verfügung habe, da kann ich extrem viel machen. Und das ist einfach dieser Riesenunterschied, sich die Zeit zu nehmen. Und ich rede nicht von Tagen, von Wochen, so das heißt unrealistisch, das ist Träumerei. Nein, es funktioniert. Und wenn ich diese nehme, kann ich hinterher deutlich mehr Output gestalten, deutlich mehr Spaß als Team haben, mit Spaß und positiver Energie, brauchen wir nicht reden, habe ich viel Leidenschaft drin und dann entsteht natürlich auch maximale Leistung. Nicht zum Ausbeuten, sondern um Lust auf Leistung zu haben und die für sich, fürs Team und fürs Unternehmen zu bringen von innen heraus.
Ja, du hast jetzt gerade so schön gesagt, mit Spaß und mit Leidenschaft. Und wenn man jetzt überlegt, in den Bereichen, wo du tätig bist, funktioniert das für dich tatsächlich mit Spaß und Leidenschaft? Also klar, ich spüre es, wenn ich dich so höre, aber tagtäglich, wie es dir gelingt, immer wieder mit Spaß und Freude dabei zu sein?
Weil wir aus voller Überzeugung da sind, den Leuten zu helfen. Und da gibt es traurige Momente, wo wir auch nicht mehr helfen können, ganz klar. Aber durch die Teamleistung entsteht so viel Energie und wir wissen, jeder ist für jeden verantwortlich und jeder kennt vor allem auch seine Rolle. Nicht jeder kümmert sich um alles. Der absperrt beim Verkehrsunfall, sperrt ab und das ist extrem wichtig, weil wenn er jetzt ein Fahrzeug reinfahren lässt, was ganz dringend irgendwo in seinen Hof fahren will, der 200 Meter weiter ist, aber vorne läuft die kritische Menschenrettung, wo gerade um Menschenleben und jede Sekunde gekämpft wird, dann kann der genau dieses Menschenleben entscheiden. Und deswegen ist Absperren eine genauso wichtige Maßnahme wie die, die vorne mit dem Rettungsdienstkollegen maximale Notfallmedizin und technische Rettung möglichst optimal machen, um dieses Menschenleben retten zu können. Und dieses Team schafft Energie und schafft positive Stimmung, weil man gemeinsam eine Leistung bringt, die einer allein nicht bringen kann. Und das ist das Besondere an Teamleistung und das Besondere am Einsatz und daher auch dieser Spaß und die Freude, weil nur durch positive Stimmung kann ich die beste Leistung bringen. Wenn wir an der Feuerwache sitzen würden und hadern und jammern und meckern, das gibt's auch, wie in jeder Gruppe, aber nicht im Alltag. Grundsätzlich ist es sehr, sehr familiär und daher ist das engste Vertrauen da. Es geht bei uns einfach immer wieder um Leben und Tod, um unser eigenes Leben, das wir für andere einsetzen, aber natürlich für den betroffenen Bürger, der ein Problem hat, egal ob Kind, Erwachsene, Ältere, Junge, egal welcher Kultur, für uns ist klar, wir helfen jedem und die Frage, ob wir einem mehr oder weniger helfen, stellt sich gar nicht. Das ist dieses Lust auf Leistung durch Team und wir versuchen, das Beste rauszuholen.
Ich hoffe, dass sich ganz viele Führungskräfte und andere in Führung wirkende Menschen davon jetzt gerade so eine ganz dicke Scheibe abschneiden und genau diesen Aspekt nochmal in ihre Teams halt eben auch mit reinbringen. Selbst wenn es bei euch vielleicht nicht um Leben und Tod geht, aber zu schauen, was der gemeinsame sinnstiftende Moment ist, jeden Tag diese Challenge wieder aufs Neue anzugehen. Und ich finde gerade, wenn ihr sagt, ihr schafft es halt eben, ne, seitens Feuerwehr, genau mit dieser Power, Energie, mit dieser Begeisterung, mit dieser Leidenschaft ranzugehen, bei so einem herausfordernden Thema, dann finde ich, dürfen die anderen das erst recht als Challenge annehmen und das in ihrem Teamalltag implementieren. Zum Abschluss gibt es bei uns, normalerweise, wenn Ralf und ich zusammen sind, immer unsere Kaffeebohnen, Espressobohnen nochmal so auf den Punkt gebracht.
Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung.
Wenn du unseren Zuhörenden jetzt deine Schlüsselmomente nochmal mit auf den Weg geben darfst, was sind die für dich wichtigsten und entscheidenden Punkte, die 8-Minuten-Methode im Alltag anzuwenden?
Sich trauen, es zu machen. Für mich war das auch nicht einfach am Anfang, sich auf Innovationsmethoden einzulassen oder auch bei der Entwicklung dann von solchen Entscheidungsmethoden. sich trauen zu machen und es wirklich durchzuziehen. Dann entsteht der Effekt. Das tut weh, das ist am Anfang komisch, man muss es aber zulassen und das Ergebnis und die Effektivität und Effizienz, die dann rauskommt und das Team spürt, vielleicht beim ersten Mal nur bedingt, aber beim zweiten, dritten Mal kommt einfach ein Flow rein, weil jeder weiß, wo man steht, jeder weiß, für was gearbeitet wird und dann ist egal, ob ich im Büro, in der IT, in der Produktion oder wo auch immer bin. Ich kann das wirklich auf alle Bereiche übertragen, bis hin zu Hause. Wo fahren wir eigentlich in Urlaub oder wollen wir fliegen oder wollen wir nah oder fern? Und das kann ich jedem nur an die Hand legen, aber am Anfang ist das komisch und tut weh, genauso wie du es auch gesagt hast, es ist oder war bei mir nichts anderes. Und ich habe manchmal Situationen, wo ich denke, eigentlich müssen wir es jetzt sauber durchfahren, aber und ermahne mich dann aber selber, wenn ich schon dran denke, man könnte, dann heißt machen. Und nicht irgendwie vor sich hin im Alltag laufen lassen, sondern stopp, jetzt Analyse, Ziel, was ist eigentlich jetzt nicht Ziel, kurz aufskizzieren, manchmal auch einfach nur auf dem DIN A4-Blatt oder im Tablet schnell auf einer OneNote-Notiz und gut ist und dann ist eine klare Linie wieder da und dann ist auch Stress weg, dann ist klar, das machen wir nicht und nicht dieses hätte, könnte und überall. Dieser Stress reduzieren, volle Pulle, ganz gemütlich sind wir wieder beim Thema, weil dann wird es übersichtlich und dann kann auch jeder die beste Leistung bringen.
Ja, klingt sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank, dass du es nochmal so schön auf den Punkt gebracht hast, auch mit diesen drei wertvollen Schritten. Du hast vorhin den Impuls reingebracht, selbst der Urlaub lässt sich halt eben so gut planen. Und vielleicht diejenigen, die den Sommerurlaub noch nicht geplant haben oder der nächste Herbst- oder Weihnachtsurlaub, der ansteht, der noch nicht geplant ist, die Methode vielleicht da im Privaten mal nutzen. Und ansonsten die absolute Ermutigung, die Methode mit deinem Team, so schnell es geht, volle Pulle, aber ganz gemütlich halt eben auszuprobieren und dann freuen wir uns über Impulse, wie gut es bei euch funktioniert hat und ich sage an der Stelle von Herzen danke für deine wertvolle Zeit, die ich sehr zu schätzen weiß, für die wertvollen vielen Tipps und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deinem privaten, beruflichen und sportlichen Teams und freue mich, dass du mein Gast warst. Danke dafür.
Herzlichen Dank für das tolle Gespräch und wirklich sehr gute Fragestellung, Jennifer. Danke dir. Einen schönen Tag.
Von Herzen danke.
Das war's für heute. Und jetzt nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir weitere Tipps und Impulse auf begeisterungsland.de.